Was sind deine Erfahrungen für dich, wenn du jetzt Leute hast, die zu dir kommen und bei dir Selbstverteidigungskurse machen? Was sind es für Menschen, was sind deine Erfahrungen mit denen?
Also für mich, als ich damals in diesem großen Frauenverein anfing zu trainieren, war das eine Zeit, in der wir im Aufbruch waren. Es war ein Zusammenkommen, also es gab ja noch kein Internet, es gab kein, ne, es gab's als Nick. Wir wollten als Gruppe uns finden, wir wollten uns stützen, wir wollten zusammen sein und Power entwickeln, jenseits von Männern. Also wir wollten nicht mehr unter denen segeln und diese ganze Beschützernummer, das wollten wir alles nicht mehr. Wir wollten wirklich auf den Putz hauen, man kann es nicht anders sagen. Und heute, denke ich, ist es viel diverser. Jetzt hat man das Internet. Ich kann mir also auch die Frauenbewegung in Amerika angucken, wo ich ja vorher nie hingereist bin. Oder in Bolivien oder in Spanien oder in, keine Ahnung. Also in Europa hat man vielleicht mal was hingekriegt, weil man da mal in Urlaub hingefahren ist und so, dann hat man vielleicht mal andere treffen können. Aber im Groben und Ganzen konnte man noch nie so in die Welt schauen, wie man das im Augenblick kann. Mhm. Und es ist individualistischer geworden, viel individualistischer. Also wir haben uns viel mehr noch als so eine kompakte Gruppe gefunden. Und heute, glaube ich, ist es sehr viel individueller. Man kann in sehr viele verschiedene Gruppen, man kann sehr viele verschiedene Sachen machen. Und es ist nicht mehr so ein Vereinsding. Mhm. Also ich habe heute in der Schoko das Gefühl, es gibt immer noch Frauen, die auch vereinsanhängig sind, also als Verein das wollen. Ich habe Schülerinnen, die das schon lange bei mir trainieren. Und es gibt aber auch viele, die immer reinkommen und wieder rausgehen und wieder reinkommen und wieder rausgehen. Mhm. Also es ist so, irgendwo nicht mehr dauernd bleiben zu müssen in so einem Verein, ist heute eher so das Ding, also hin und her zu gehen.
Aber du siehst jetzt nicht, weil ich mir das so anhöre, was du erzählst von den 70ern, von diesen 400 Frauen in diesem Dings, und dann jetzt heute gucke und mir denke, okay, da gehen dann Kurse, da sind maximal 10 Leute irgendwie so, oder 15 vielleicht. Und eben, was du gerade beschilderst, diese individualistischere Entwicklung, findest du aber jetzt nicht insgesamt gesehen, dass es jetzt die Kämpfe sozusagen, also dass die Frauen weniger kämpfen jetzt als damals?
Nein, es hat sich diversifiziert. Also wir waren damals der einzige Anbieter für Frauenkampfsport. Deswegen hatten wir einen irren Zulauf. Das haben Männer gar nicht gemacht. Männer haben gedacht, was wollen die denn bei uns? Mhm. Also was, ja gut, Mädels, ne? Also ich weiß immer noch, der Unterschied war immer, wenn ich ins Karate ging, dann haben die Trainer dort immer grundsätzlich von Mädels gesprochen. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht genau, wie alt ich bin, aber ich hoffe, du siehst, dass ich alt bin und ich bin wirklich nicht dein Mädel. Mhm. So, also dieser Spruch, also die hatten dann das Gefühl, oh Gott, sind die Mädels halt jetzt dabei, was sollen wir machen? Da sind halt ein paar aufgetaucht, dann sind die halt da auch, ne? Ja. So, aber sie haben Kampfsport eigentlich für sich gesehen. Das heißt, sie haben nicht gesagt, das ist auch was für Frauen. Das mussten die Frauen da erstmal beweisen, die da reingegangen sind. Aber die Frauen haben das für sich entdeckt. Die Frauen haben für sich entdeckt, dass man auch gegen einen Mann unter Umständen sich durchsetzen kann, körperlich. Das war etwas, was die Generation meiner Eltern mir immer noch erklärt hat, ginge gar nicht, das würde nicht funktionieren, das geht nicht. Und das hat mich besonders auch geärgert. Ich habe gedacht, warum sollte ich nicht, also ich habe ja Jungs umgehauen, warum soll ich nicht später auch einen Mann umhauen können, wenn ich das möchte? Das ist eine Frage von, wie man das macht, aber nicht eine Frage von, es ist ein Mann und ich bin eine Frau, deswegen geht das nie mehr. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Und tatsächlich wollen Frauen auch immer noch heute extra Räume, in denen sie sich entwickeln können. Also auch das ist ja so, könnte man sagen, Überbleibsel von früher, aber es ist immer noch hochmodern. Es ist immer noch so, dass Frauen auch Frauenräume wollen. Mhm. Das machen sie im Fitness. Da wollen sie einfach nicht mit Männern im Fitness daneben stehen, wenn die sich im Gym da bewegen, sondern die wollen das in ihrem eigenen Studio machen, damit sie Ruhe haben für das, was sie entwickeln wollen und nicht permanent gesellschaftlich beguckt werden, ihr Körper vor allen Dingen beguckt werden. Und das war auch ein wichtiger Aspekt, die körperliche Angelegenheit. Also früher war, ich sage immer, die Frauen laufen heute auch anders als früher. Mhm. Ich sehe das mit Begeisterung, ne? Weil früher liefen die immer, weiß ich nicht, so mit Stöckelschuhen und mit hohen Hacken und mit immer, also es hatte so einen Gang, der hatte schon immer was, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass es irgendwie doof klingt, aber es so einen niedlichen Gang, während ich immer das Gefühl hatte, ich gehe halt, wie ich gehe.
Zwei Füßen.
Genau, so ein bisschen, ich will es gar nicht männlich nennen, weil ich das eigentlich auch doof finde, weil ich gehe eigentlich, wie ich gehe, fertig. Aber eben nicht so. Und heute machen das die jungen Frauen völlig selbstverständlich. Die können in High Heels runterlaufen und sehen immer noch in den High Heels nicht so aus wie für mich in den 80er Jahren, sondern viel selbstbewusster. Viel mehr in ihrem Körper drin. Das finde ich eigentlich zum Beispiel eine ganz wunderbare Entwicklung, dass doch der Zugriff auf den weiblichen Körper, die Zuschreibung darauf, wie der sich zu bewegen hat und wie der sein soll, so ein Stück weit von den Frauen auch aufgehoben wurde. Und daran bin ich bestimmt auch mit beteiligt.
Das können wir auch.
Im Laufe meiner Arbeit. Und die ganze Welt ist daran beteiligt, ne? Also alle Frauen haben das gemacht. Und ich glaube deswegen, dass die Verbundenheit, also wir sind heute viel mehr, aber es haben andere von uns übernommen. Also heute ist es normal, wenn ich in die Karate-Fortbildung gehe, dann finde ich da auch mindestens einen gewissen Prozentsatz an Frauen da drin. Und die haben auch Schwarzgurte. Und die sind ziemlich gut. Ich hatte sehr tolle Frauen, die Schwarzgurte bei mir hatten. Und umgekehrt bieten viele jetzt Selbstverteidigung überall an. Also man kann es im Fitnessstudio machen, man kann es auch Männervereine bieten das an. Inzwischen gibt es einen Selbstverteidigungstrainer, den man auch beim Karateverband als Ausbildung lernen könnte und.
Ich verstehe, was du meinst, weil jetzt ist so ein bisschen oft so die Perspektive, die ich jetzt meinte vorher, so wir hören oft so von den Geschichten von den, was so Cooles in der Vergangenheit gelaufen ist, und man denkt sie dann immer so, schade, dass es so viel quasi Bewegung und Solidarität nicht mehr gibt, aber das stimmt ja eigentlich nicht, weil wie du sagst, es ist eigentlich einfach nur, es hat sich viel mehr aufgeteilt und es ist auch viel mehr sogar quasi aus den Nischen oft gekommen und in so wirklich eben so auch Standard mittlerweile halt in vielen Bereichen, dass Frauen sich woanders irgendwie platzieren auch und da woanders auch drin sind. Trotzdem, sag jetzt mal, ist es ja so, die Zahl der queerfeindlichen Straftaten steigt, häusliche Gewalt steigt ja eigentlich nach wie vor. Ja, also es wird eigentlich wiederum gefühlt für mich zum Teil heftiger so. Also es ist nach wie vor wichtig, diese Selbstbehauptung und Selbstverteidigungskurse weiterzugeben.
Ja, ich habe ja gedacht, wie das immer so ist, wenn man jung ist, sobald man jung ist und die Welt kurz analysiert, stellt man fest, das und das müsste sich doch abstellen lassen, dann legt man los und dann denkt man, das muss ich auch mal irgendwann erledigen. Es müsste sich auch eigentlich erledigen, weil es so derartig logisch ist, dass man sich fragt, warum man das zum 500.000. Mal nochmal wiederholt. Jetzt weiß ich, ich werde sterben und das Thema wird immer noch da sein, das hilft nichts, das ist einfach so. Aber es gibt immer so, auch als ich jung war, gab es so eine Zeit, wo man vor bestimmten Dingen eine irre Panik hatte, weil man dachte, das könnte passieren, ne? Die Atomraketen, die alle stationiert wurden in Deutschland, bla bla bla. Also es gab immer irgendwas, was einem die totale Panik macht. Und heute denkt man das auch wieder, dass die Morde an Frauen steigen und so weiter. Aber es gab es zu allen Zeiten immer. Und heute erfahren wir viel mehr davon. Das ist auch noch mit dazu. Aber es ist einfach so, dass die Welt ja eine Wirkungskraft hat. Das bedeutet, es geht etwas in eine Richtung und es kommt wieder eine Gegenbewegung in die andere Richtung.
Also ein Backlash quasi.
So ein, es ist ein bisschen so, es ist immer eine Bewegung. Ne? Ich sage auch immer, wenn man etwas lernt, lernt man das nie stringent wie eine Linie nach vorne, sondern man lernt es, fällt zurück, dreht eine Runde und lernt es und geht ein Stück weiter und dreht zurück. Das Leben, etwas zu lernen, ist nicht linear. Das ist nur in unserem Gehirn so, aber sonst ist nirgends so. Und ich glaube, die Frauen erkämpfen sich heute und haben sich eine Menge erkämpft auf uns, die nächste Generation und die nächste, die ganz jung waren, die haben eine Menge, die stellen eine Menge auf die Beine. So, die sind eine Menge draußen, weshalb ich finde, dass Frauen wirklich extrem mutig sind, weil sie in der Regel viel mehr abkriegen. Also alles, was Frauen machen, wird mit einem ungeheuren Gegenwind bezahlt. Das ist bei Männern nicht immer nur so. Das ist nicht so, sondern es gibt sehr viel Solidarität, die Männer untereinander bringen und die himmeln sich ziemlich viel untereinander an. Aber für Frauen ist es so, dass ihnen das dann immer entgegenschlägt, das, was man, wie man das wieder rückgängig machen möchte.
Ja.
Und gleichzeitig ist es so, dass Männer, glaube ich, in einer bestimmten Rolle feststecken und dass alle Welt glauben möchte, wenn die sich jetzt verändern würden, dann wären die gar keine mehr. Mhm. Und dann würde das zwischen den Heterogeschlechtern schief gehen. Jetzt bin ich mehr so ein Optimist, ne? Ich denke, das werden wir wohl nicht schaffen, dass die Natur keine Kinder mehr produziert. Nur weil Männer nicht mehr die perfekte Männerrolle nach heutigem Muster vollführen. Das glaube ich ehrlich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Also ich bin positiv. Ich denke, es wird immer Kinder geben. Es werden immer Männer und Frauen zusammenfinden und welche machen. Da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Ich glaube auch, dass es genügend Lesben gibt. Die machen auch Kinder, weil sie das auch möchten. Auf anderem Wege, aber sie machen es. Also alle denken ja immer, wenn die Rollen zusammenfallen, würde das mit der Fortpflanzung nicht mehr klappen. Das halte ich für totalen Blödsinn. Das heißt, eigentlich könnten sich Männer bewegen. Aber es ist so enorm schwer, Macht abzugeben. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt.
Mhm.
Wir haben uns in der Welt dahin bewegt, dass Männer zu viel von Frauen kontrollieren. Zu viel kontrollieren. Und das merkt man auch. Also wenn eine Frau abtreiben will, gehört ihr Körper nicht mehr alleine. Dann ist die Gesetzgebung da drauf und das heißt, die Männer sitzen da drauf. Wenn ein Mann eine Frau ungewollt schwanger macht, hat er gar nichts zu befürchten. Nichts. Kein Eingriff in seinen Körper. Es kommt nicht nach der dritten Schwangerschaft, die ungewollt ist, wird das nicht registriert und man sagt, so Schatz, jetzt werden wir dich mal sterilisieren für eine Weile.
Genau.
Das scheint nicht zu klappen, dass du die Frauen immer wieder da reintreibst, dass sie Kinder bekommen. Also das ist gar nicht so der Punkt.
Mhm.
Und wenn ich heute noch mit Paaren spreche, also mit heterosexuellen Paaren spreche, also mit Frauen, die mit Männern schlafen, stelle ich immer wieder fest, wenn ich sie frage, dann gibt es keinen einzigen Mann, der sagt, weißt du was, du musst die Pille nicht nehmen, die ist auch nicht gut für dich. Das ist okay, wenn du die nicht nimmst. Dafür aber penetriere ich dich nicht mehr bei unserem Sex, solange bis wir ein Kind wollen. Und solange machen wir das einfach anders. Ist doch super, wir können ja alles Mögliche tun.
Mhm.
Und wenn es uns mal überkommt, gibt es ja noch Verhütungsmittel ohne Pille, die man nehmen könnte, damit das nicht schief geht. Aber wir machen es. Habe ich noch nie getroffen.
Ja.
In meinem Leben nie getroffen. Frauen haben ständig im Kopf, wie schaffe ich es, wann ich das Kind kriege, weil ich das nicht möchte zu diesem oder jenem Zeitpunkt. Männer machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, dass sie Frauen ununterbrochen in diese Falle locken. Und das finde ich, ist so ein Ding. Und ich finde ja, Sexualität hat nichts mit Penetration zu tun. Das ist wirklich ein Fortpflanzungsakt. Und es mag auch Spaß machen, das ist schon okay. Aber ich glaube nicht, dass es unabdingbar so sein müsste. Und trotzdem ist es so. Und es gibt aber keine Beschränkung von Männern. Die gibt es nicht. Oder wenn Frauen Gewalt erleiden, dann kommen sie ins Frauenhaus, in externes Haus, das wieder Männer mitfinanzieren, ne? So, die Politik ist ja auch voller Männer. Aber es wird nicht gesagt, wir nehmen den gewalttätigen Mann daraus, setzen den in ein Männergewalthaus. Und dort wird er jetzt Therapie und eine bestimmte Dings durchlaufen, bis er das auf der Reihe, auf der Kette hat, dass das mit den Frauen und dem Zwingen nichts ist und so weiter.
Und die Frau,
das gibt's nicht. Dann müssten nämlich die Männer gucken, wie das finanziert wird. Und sie müssten überlegen, ja, wie machen wir denn die Männergewalthäuser? Dafür bringen wir da mal Geld auf.
Mhm.
Dafür ist es aber nicht. Also die Frau ist immer voller Sozialleistungen, da muss man extra immer Geld hinschieben. Kindergeld, dididim und sonst was alles. Für Männer muss man nie Geld aufbringen. Außer im Knast, weil sie zu 90% im Knast sitzen. So, das ist also der Punkt. Und wenn ich das heute sehe, dann denke ich, ja, es gibt Gegenwind gegen das, was Frauen als Freiheit erkämpft haben. Da gibt es eine Rückbewegung zu. Es gibt auch wieder so ein biologistisches Denken dazu.
Mhm.
Also sowas wie, das ist nicht richtig, dass Frauen das und das und das und das machen. Oder was man jetzt bei Trump erlebt, ne? Also queere Sportlerinnen dürfen dann nicht mehr da mitlaufen und so weiter und so weiter. Also man möchte wieder zu zwei Geschlechtern zurück, obwohl es nicht gibt. Und lauter solche Geschichten. Oder man möchte das Gendern wieder zurückmachen. Das sind so Tendenzen dazu.
Mhm.
Also es ist die Panik am Start. Die Welt könnte sich so verändern, dass man nicht mehr klar schwarz und weiß hat. Und das ist schade, aber das müssen wir durchkämpfen. So ist es.
Ja.
Also wir müssen es durchkämpfen.
Ich würde mal gerne noch ein bisschen über deine jetzige Situation sprechen, weil es ist ja schon ungewöhnlich, oder ist es für dich eigentlich ungewöhnlich, als ältere Frau Kampfsport zu machen? ist es für dich mal ein Thema gewesen, zu sagen, ich kann jetzt keinen Kampfsport mehr machen, weil ich schon älter werde oder sowas?
Nee, das war es noch nie. Ich glaube, ich habe eher so eine ungewöhnliche Biografie, die sowieso nicht durch so bestimmte Normen, die man so durchläuft, gezeichnet ist. Also ich habe später meine Schulbildung nachgeholt. Ich habe mit Anfang 20 Kampfsport angefangen, das für Frauen ja damals praktisch eigentlich gar nicht existierte oder keine Ahnung. Für mich ist das nicht so ein Punkt. Und ich sehe auch meine Entwicklung immer als etwas, dass ich mich immer entwickeln kann. Also ich müsste schon tot umfallen, um das nicht mehr zu können. Ich habe nicht so eine Idee, ich mache jetzt Rente und dann gehe ich in meinen Vorgarten und pflanze nur noch Karotten. Also auf die Idee käme ich gar nicht, weil mein Inneres ist so in einem Wachstum drinne, dass auch ich jetzt noch immer interessante Sachen mache. Also jeder stellt sich ja irgendwie, weiß ich nicht, Alter, immer so ein bisschen merkwürdig vor, ne? So als wird immer alles weniger, ne? Mhm. Das stimmt nicht. Als ich 50 war, hatte ich einen Geschmackssinn, der geradezu explodiert ist. Ich habe mit 50 gedacht, meine Güte, wow, das hatte ich mit 20 nicht. Da hättest du mir eine Currywurst reinhauen können. Alles andere, das hat alles immer nur salzig oder süß geschmeckt. Mehr war nicht. Mit 50 hatte ich das Gefühl, ich kriege einen Gourmet-Gaumen, ja? Es ist auch mit anderen Sachen so, die meisten denken, oh, dann kommst du die Wechseljahre. Also das heißt, du verlierst irgendwas, ne? Du bist ja dann irgendwann nicht mehr gebärfähig. Ja, das ist aber nur die eine Seite der Sache. Ansonsten stellt dein Körper einfach um und sagt, so, jetzt hast du ein neues Leben. Ich bin dann fertig mit den Hormonen. Was willst du denn jetzt machen? Also, das heißt, ich hatte nie das Gefühl, Entwicklung ist so eine Art Zack, Peng, und dann weiß ich leider da oben nicht mehr, was ich tun soll, bis ich tot umfalle. Die Idee habe ich nicht. Also meine Idee ist, dass mein Gehirn gar keine Muskeln hat und es entwickelt sich munter weiter. Und auch mein Körper hat interessante Sachen, die ich erforsche. Bewegung ist erforscht. Ich bin diesbezüglich wahnsinnig kreativ in meinem Innern. Das heißt, ich weiß gar nicht, warum Menschen denken, ich ende jetzt irgendwann in irgendeinem Alter. Also das ist schon etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe mal gedacht, wenn ich älter werde, ob die jungen Frauen noch bei mir trainieren wollen. Aber das wollen die.
Absolut.
Verrückterweise sagen die nicht, du bist schon so alt, das ist jetzt nicht mehr gut oder so, oder ich möchte das nicht mehr. Nee, sondern ganz im Gegenteil. Die denken sich, ey, die ist alt, aber die kann das immer noch. Und die macht das auf so eine Weise. Und die ist ganz schön, die kann ganz schön zulangen. Und was weiß ich. Und dann denke ich mir, ach, das tut auch gut, ne, mal jemanden zu haben, der ein bisschen älter ist, weil mir das Mut macht, dass ich alles Mögliche machen kann. Also es ist auch immer, ja, also manche kommen halt rein und sagen, sie haben noch nie gedacht, dass sie wirklich so zuschlagen können. Mhm. Und bei mir haben sie dann gedacht, oh, das geht ja doch. Mhm. Ich kann das ja. Und das sind wahnsinnige Glücksmomente, ne, das sind wirklich Glücksmomente. Also insofern habe ich festgestellt, für mich, für meinen Beruf ist das es ist nicht wichtig, ob ich jung oder alt bin. Das ist beides völlig okay. So. Ja. Also es macht gar nichts. Und ich habe alle Altersklassen. Ich unterrichte junge Mädchen, die sind 14 oder 16. Und ich unterrichte welche, die sind über 60. Das macht keinen Unterschied. Und in vielen Workshops habe ich auch immer viele, auch ältere Frauen. Das macht nichts. Und das ist völlig variabel. Also ich habe nicht das Gefühl, das kann man in einem Alter nicht mehr. Ich sag immer, dass Kampfsport skalierbar ist. Ne? Ich muss ja nicht mehr einen Marathon laufen in meinem Alter. Ist nicht mehr, also wenn ich das nicht mehr möchte, mache ich das halt nicht. Dafür kann ich aber andere Sachen noch. Mhm. Ich zum Beispiel mache Kraftsport. Ne? Ich mache auch Kraftsport im Studio. Klappt prima. Also man weiß heute, dass im Alter Kraftsport super ist. Früher haben wir mal gedacht, ach, das machst du besser nicht mehr, das ist ja nichts mehr für dich. Nein, es ist im Gegenteil. Es ist super gut. Also den Körper zu benutzen, den Körper zu bewegen, ist in jedem Alter gut. Und je mehr man das macht, desto weniger wird man auf so eine Weise alt, die eigentlich nicht schön ist. Man sitzt nur noch im Sessel und jetzt hat so einen Bauch. Und
ja.
Das ist eher nicht so. Aber ich habe festgestellt, also zum einen, ich bin ja eine Feministin der 70er, könnte man jetzt sagen, aber ich bin wahnsinnig neugierig auf das heute.
Ja.
Also ich finde das, was die heute machen, genauso super. Auch wenn sie sagen, ihr da in den 70ern, man hat ja da gemacht, das ist kein Feminismus. Das nehme ich so. Das habe ich früher auch gesagt zur vorigen Generation. Das ist okay, das nehme ich links über die Schulter, das ist okay. aber ich habe großen Bock darauf, das zu wissen, was die heute denken. Ich finde das super spannend, was Frauen heute sich ausdenken. Ich finde es super spannend, was sie für eine Einstellung haben. Ich finde das super, super toll. Und dann sag ich mir immer, dann stehe ich halt hinter euch. Macht mal da vorne, ich stehe hinter euch, ich mache mit. Was immer ihr macht, ich bin hinter euch und mach was für euch, dass ihr das Gefühl habt, ich bin auch dabei, ich mache das mit. Und ich finde das spannend und ich möchte sie gerne sozusagen mitstützen. Ich möchte ihnen sagen, ihr seid nicht alleine, auch die Alten sind hinter euch, auch wir sind da. Und das ist für mich so zum Beispiel so ein Punkt, der für mich wichtig ist. Und ich versuche so viel wie möglich Frauen zu empowern. Das heißt, ihnen immer zu sagen, erstens, das Leben ist jetzt und es ist das Beste, was es gibt. Die Sache, damals hattet ihr das noch nicht und jetzt ist alles so scheiße. Das gibt es nicht. Mhm. Jede Welt, wenn man auf die Welt kommt, ist scheiße und jede muss immer geändert werden. Das ist so. Mhm. Aber nicht den Mut verlieren, sondern wirklich Kopf hoch und durch. Nicht sagen, ach du Herrje, also zu eurer Zeit, da konnte man ja noch, aber jetzt, wir kriegen ja keine Zukunft, kein dies, kein das. Nein. Sondern sagen, das sind die Herausforderungen des Lebens, aber das Leben ist immer noch schön und das Leben ist immer noch da und ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Einfach alles. Wenn ihr es machen wollt, könnt ihr alles tun. Und das versuche ich so ein bisschen im Kampfsport zu übertragen. Also ich versuche sie auf der körperlichen Ebene, die ja auch immer eine psychische Dimension hat, immer dazu zu bewegen, erstens das Leben zu genießen, zweitens seinen Körper gut zu behandeln und zu genießen und drittens zu tun, was man tun will und sich von nichts abhalten zu lassen.
Ja.
So, also das ist mein einfaches Drei-Punkte-Programm sozusagen. Das zu tun.
Ja.
Und das, finde ich, ist immer noch gefragt. Also das ist immer noch eine Sache, die Spaß macht. Also das merke ich. Ich zum Beispiel lege heute als Trainerin enormen Wert darauf, dass Frauen richtig lernen, wie ihr Körper wirklich funktioniert. Ja, weil ich oft denke, die haben schon Kraft, die sind heute auch größer, sie haben mehr Kraft. Aber sie wissen immer noch nicht so genau, wie das eigentlich funktioniert mit ihrer Wirbelsäule, wie das mit dem Becken ist, wo eigentlich der Schwerpunkt sitzt und warum der eigentlich so wichtig ist für Frauen und so weiter. Ich versuche, einen sorgfältigen Aufbau zu machen, damit sie verstehen, wie das funktioniert. Weil ich das sehr wichtig finde, nicht unökonomisch mit seinem Körper umzugehen. Und weil es auch intelligent ist. Und ich möchte gerne, dass die diese Intelligenz an sich selber merken, also dass ihr Körper eine perfekte Sache ist und nicht immer, der ist nur schwächer als Männerkörper oder bla bla bla. Heute finde ich es wichtig, dass wir alle Frauen Kontakt haben zu allen Generationen durcheinander und dass wir es packen, dass wir alle gemeinsam kämpfen.
Also ich glaube, was ich total, also ich kann das alles so unterstützen und unterstreichen, was du gerade gesagt hast, weil ich es ja selber bei dir im Kurs auch erlebt habe. Also du gibst da extrem viel Mut weiter und viel eben Selbstvertrauen, dass es immer Möglichkeiten gibt, eben was zu tun. Ich stelle mir also ganz praktisch oft die Frage, da wollte ich dich auch noch mal fragen dazu, wie du das siehst. Also jetzt diese, angenommen, wir haben eine Bedrohungssituation oder da bin ich auch schon mal drauf angesprochen worden, weil ich bin in Bedrohungssituationen tendiere ich, glaube ich, eher dazu, auf Angriff zu gehen, was vielleicht nicht so gut oft ist. Das weiß ich nicht. Hat mir auch schon mal geholfen, sage ich mal so. Und gleichzeitig natürlich, ja, also wie schützt man sich, also was würdest du jetzt sagen als Selbstverteidigungstrainerin, wie schützt man sich am besten selbst? Gibt es da irgendwie eine Standardregel dafür oder ist es, ich sage jetzt mal, es gibt so die zwei großen Dings, Angriff ist die beste Verteidigung oder es gibt Leute, die dann sagen, nee, Gewalt erzeugt Gegengewalt und deswegen, wenn ich jetzt irgendwie auf ihn losgehe, dann kriege ich es nur umso dicker zurück. Also die Angst davor halt richtig dann... Also eher noch die Gewalt hervorzurufen bei jemand anders.
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Es gibt kein Allheilmittel dafür. Also eine Situation angegriffen zu werden, ist ein echtes Original. Gibt's nicht als Kopie, kann man nicht vorher planen, geht nicht. Deswegen sage ich den Frauen immer, ich kann nicht wissen, was ich für einen Angreifer bekomme, falls sich mir mal einer begegnet, aber ich kann rausfinden, wer ich bin. Und das ist tatsächlich der erste Punkt. Also für mich beginnt Selbstverteidigung damit, dass ich weiß, wer ich bin. Das klingt so einfach, ist aber nicht einfach. Das heißt, ich muss rausfinden, was für ein Typ bin ich denn? Also bin ich eher ein Typ, der nach außen geht? Bin ich eher ein zurückhaltender Typ? Wer bin ich? Weiß ich von mir eigentlich, was ich kann? oder unterschätze ich mich ständig? Mhm. Ne? Und Frauen neigen ja, das sagen wir immer so global mal so, die unterschätzen sich eher und Männer überschätzen sich eigentlich eher. Also das heißt, das Erste ist, wer bin ich und was mache ich und was habe ich eigentlich für Möglichkeiten? So, wenn ich also anfange zu trainieren und stelle dann fest, oh, das mit den 50 Liegestützen, das klappt ja nach einer Weile. Dann stelle ich fest, oh, das hätte ich nie gedacht, dass ich 50 Liegestütze hinkriege, kriege ich aber hin. Und ich muss auch psychisch ein bisschen wissen, wer ich bin. So, meistens hat man aber noch so eine Schicht von, ich sage immer so Glaubenssätzen, ne? Also, ich bin gegen Gewalt, mal so. Viele Frauen sind so gegen Gewalt. Oder sie sind nicht aggressiv. Aber sind sie eigentlich doch. Also, es ist doch etwas in ihnen. Und ich versuche ihnen dann zu sagen, Aggressivität ist die pure der Lebenswille. Das kann nicht schlecht sein, das kann auch für Frauen nicht schlecht sein. Wenn ich jetzt losgehe und lauter Leute zusammenschlage, nur so aus Bock, dann habe ich einen Knall. Aber wenn ich an sich schlagen will, wenn ich angegriffen werde, dann ist das völlig in Ordnung. Also Aggressivität gehört zum Frausein genauso dazu und zu glauben, das gehört jetzt nicht zur Rolle. Das sind so die Glaubenssätze, die Frauen immer binden, ne? Mhm. So, die sollen auch immer nett sein, ne? Die sollen einfach nett sein. Das möchte die Gesellschaft gerne. Und ich denke, dann seid ihr doch auch mal nett, ne? Ja. Dann können wir uns ja einigen,
dass
wir alle
nett sind, ne? Höflichkeit immer so.
Aber genau, in Anführungsstrichen. So, diese, das heißt, ich muss wissen, wer ich bin und ich muss meine Fähigkeiten kennen. Mhm. Okay, das ist eine wichtige Sache und das sollte man eigentlich in einem guten Training lernen.
Ja.
Für sich offen zu sein, zu experimentieren. Deswegen finde ich auch, es macht was aus, bei wem ich trainiere, weil derjenige, mit dem ich arbeite als Lehrerin oder als Lehrer, ist der, der bei mir die Türen öffnet. Mhm. Das ist der mit mir zusammen, wo ich mich traue, diese Türen zu öffnen, um mir das anzugucken. Weil ich diese Person okay finde. Also ich bin mehr oder weniger so eine Art Dosenöffner, wenn man es möchte. Mhm. Ich sollte der Dosenöffner dafür sein, dass eine Frau sagt, ja, das will ich. Das. Deswegen habe ich schon viele Erfahrungen im Training gemacht, dass Frauen auch mal zusammengebrochen sind oder dies oder das aufs Tapet kam. Das ist Mut, sich zu entwickeln. Ich krieg raus, wer ich bin. Und der zweite Teil davon ist, ich muss zu dem, was ich bin, stehen. Das heißt, ich muss innerlich eine Resilienz entwickeln, dass meine Bedürfnisse okay sind. Und sie sind auch noch okay, wenn jemand andere hat als ich. Mhm. Also wenn einer das Bedürfnis hat, mein Portemonnaie zu klauen, ne, mich zu berauben, dann darf ich auch innerlich sagen, nee, mein Portemonnaie kriegst du nicht. So, will ich nicht. Und dieses Standing innerlich, dass die Bedürfnisse von mir okay sind und dass ich sie auf Platz 1 setzen kann, wenn einer um die Ecke biegt und auch welche hat. Und nicht, dass ich immer als Drittes ankomme.
Ja.
Das ist zum Beispiel auch eine weit verbreitete Eigenschaft, die Gesellschaft von Frauen möchte. Die sollen immer die Bedürfnisse aller anderen erfüllen. Deswegen sind wir immer alle in den sozialen Berufen, bla 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 bla. Ne? So, bloß nicht unsere zuerst. Und wenn wir auf Trump gucken, denken wir, guck mal, typisch Mann, ne? Mhm. Egoistisch, narzisstisch, bla bla bla. Das stimmt nicht. Diese Eigenschaften könnten wir auch haben und umgekehrt auch. Jeder kann die haben, das sind keine männlichen Eigenschaften. Mhm. Dieser Blödsinn, das ist typisch männlich, ist so ein Quatsch auf dieser Welt, das ist totaler Blödsinn. Wir können alles, was die auch können. Das ist so. Uns Gehirn ist auch genauso schlau wie bei denen. Die ganzen Nummern, die alle immer was anderes different erzeugt haben, dass Frauen so anders sind als Männer, ist alles Bullshit. Mhm. So. Und ich finde, Frauen sollten sich deswegen darüber im Klaren sein, ihre Bedürfnisse mal auf Nummer 1 zu setzen. Und für mich heißt Bedürfnis auf Nummer 1 setzen nicht, ich bin nur noch ein Ego-Schwein. Ich werde da nicht zu Trump, sondern ich habe beide Seiten. Ich kann nachgiebig sein, ich kann deine Bedürfnisse befriedigen, weil ich das möchte, und ich kann meine befriedigen, weil ich das möchte. Das heißt, ich habe eine ausgewogene Vorstellung davon, was ich möchte. Wenn ich nichts habe, was ich möchte, und kein inneres Standing habe, dann kann ich mich auch nicht verteidigen. Was sollte ich verteidigen? Ich finde ja gar nicht, dass ich was bin. Also ich muss schon was sein, damit ich was zum Verteidigen habe, sonst klappt das mit der Dings nicht. Deswegen sage ich immer, Selbstverteidigung kommt von selbst. Also es muss da schon so ein Selbst sein. Wenn das da nicht ist, dann habe ich auch nichts zu verteidigen. Okay, das ist ein Punkt. Und das nächste ist, dass man klug ist und dass man lernt, mit Menschen umzugehen. Also ich kann meinen Willen durchsetzen, ohne dass ich sichtbar meine Faust balle und dir eine reinhaue. Ich kann das schon vorher schaffen. Deswegen versuche ich, Frauen beizubringen, wie man es schafft, Menschen zu beeinflussen. Wie schaffe ich es, dass das, was ich will, auch geschieht? Das klingt irgendwie albern, klingt ein bisschen esoterisch, aber es ist es nicht. Das heißt, wie ich mit anderen umgehe, macht, ob etwas geschieht oder nicht. Und wie ich eine Einstellung habe, dass etwas geschieht oder nicht, geschieht es auch. Das heißt, ich kann sehr viel dafür tun, dass das passiert, was ich auch möchte.
Ja.
Das heißt, alles, wenn ich noch nicht schlage, sondern wenn ich nur in einer schwierigen Situation mit jemandem bin, dann gibt es Möglichkeiten, bei denen ich erkennen muss, wie schaffe ich es, ihn runter zu tunen und mich nicht unterzubringen.
Ja.
Ne? So, also man sollte auch wissen, zum Beispiel, welchen Abstand ich zu einer Person habe, wie ich körperlich mit jemand umgehe, wie ich den anspreche, wie ich das mache, dass ich das, was ich da nicht haben will, versuche runterzutunen und mich so hinzutunen, dass das andere nicht denkt, es ist leicht mit mir, das einfach zu machen. Und das Dritte ist, ich muss in meinem Leben einfach mal ein bisschen auf meine Umgebung achten. Das heißt, ich muss mal ein Feeling dafür kriegen, was um mich herum passiert. Wenn ich zu gedröhnt und völlig abwesend durch die Gegend laufe und dann im Dunkeln nachts in die U-Bahn steige und nicht merke, wer da eigentlich sitzt und so weiter und so weiter. Also man sollte schon Körper lesen können, Menschen lesen können, ein bisschen sich üben, darin seine Umgebung wahrzunehmen. Die Japaner nennen das Sanshin. Also die Aufmerksamkeit zu haben, damit man nicht in aussichtslose Situationen kommt. Ne? In einem engen Raum, zu Hause.
Ja.
Ne?
Ja,
wo man nicht weg kann und keiner da ist und kein Zeuge da ist. Und also wenn man merkt, die Sache entwickelt sich mit einem Partner sehr negativ, dann sollte eine Frau, die klug ist, sich sagen, ich muss hier raus.
Aber das ist ja auch das Problem, dass man dann so...
Ich muss jetzt hier erstmal raus. Die Sache ist komisch. Dass man vielleicht Streits auch mal woanders hin verlegt, um sich zu streiten mit seinem Partner, anstatt immer nur in einer Wohnung, wo es aussichtslos ist.
Dass die Leute das mitkriegen können.
Keine Ahnung, lass uns mal in den Park gehen und dann lass uns da mal diskutieren. Ne? Dann gehen wir eben raus, dann streiten wir uns da und dort könnte Hilfe sein. Ne? Da hat man auch mehr Raum. Ne? Mhm. Das drängt einen auch in der Wohnung häufig dann aufeinander, weil man nicht anders kann, weil die Wände halt auch da sind. Also es gibt Möglichkeiten, sich zu überlegen, was man tut. Und das Letzte ist, wenn eine Frau was tut, dann sollte sie es richtig tun.
Mhm.
Also wirklich zu sagen, also Frauen segeln manchmal unter ihren Möglichkeiten. Heißt, ich schlage einmal zu und dann wird es schon gewesen sein. Nee, das wird es nicht. Das heißt, ich muss es mehrmals wirklich machen. Ich muss es wirklich machen und ich muss jemand dominieren wollen, wenn ich dann schon zuschlage. Mhm. Wenn ich das nicht mache, dann gewinne ich einfach nicht.
Ja,
dann, oder gewinnen ist ja gar nicht der Punkt dabei, aber dann kriege ich ihn nicht so runter, dass ich dann nichts mehr abkriege.
Ja.
Das heißt, wenn ich was mache, dann muss ich es mal wirklich konsequent machen. Das finde ich eine Eigenschaft im Kampfsport, die man übt, die sehr hilfreich für den Rest des Lebens auch ist, weil dann lernen Frauen mal an irgendeiner Stelle zu sagen, doch, ich will das, doch, ich will das, doch, ich will durch das Wand und ich will da durch und ich komme da auch durch.
Ja.
Anstatt gleich zu sagen, naja, dann gebe ich schon auf, wenn ich nur ein kleines bisschen Gegenwind bekomme, dann gebe ich auf. Also das heißt, das sind die Eigenschaften, die ich versuche zu entwickeln.
Okay.
Sich kennenlernen, wirklich wissen, was man kann, das wirklich ausprobieren, nicht immer unter seinem Limit zu bleiben. Wenn man sich nicht anstrengt, dann bleibt man immer unter seinem Limit und weiß nicht, was man kann. Das ist immer wichtig. Das macht Selbstvertrauen. Selbstliebe gehört für mich ebenfalls dazu. Wenn ich mich nicht mag, wenn ich mich nicht toll finde, wenn ich mich nicht gut finde, warum sollten dann andere nett zu mir sein? Ne?
Also. Mir ist nur wichtig, glaube ich, im Zusammenhang noch schon zu sagen, weil das ist ja auch so ein Mechanismus, der dann oft einsetzt, gerade bei häuslicher Gewalt, die du vorhin auch benannt hast. Menschen, die jetzt von sowas betroffen sind, also gerade diese meiste Gewalt, die ja stattfindet, ist ja nicht die im Park so, sondern ja eben diese häusliche Gewalt. Und da finde ich es aber eben besonders schwierig, gerade diese Gehirnschranke irgendwie zu durchbrechen, dass man eben nicht dafür schuld ist, dass der andere einen haut. So. Und das hatte wieder was mit dem zu tun, was du mit dieser Selbstliebe natürlich auch. Aber da finde ich es auch mega schwierig, rauszukommen, weil es so viel Scham dazu gibt, dass die Leute das ja nicht öffentlich auch sagen wollen, weil sie ja wissen, dass es nicht so toll ist, wenn man von seinem Partner geschlagen wird, oder? Also
ja, da gibt es viele Hindernisse, warum das ist und warum, also ist es ja immer noch so, du kannst dich an den Fall in Frankreich erinnern, wo die Schuld die Seiten wechselt, also die wechselt jetzt ja schon so ungefähr 50 bis 90 Jahre die Seiten und wir kommen einfach nicht an auf der anderen Seite. Ne? Also meiner Ansicht nach, sag ich ja, muss ich meinen Wert bemessen. Wenn ich meinen Wert bemesse, dann kann ich unmöglich an dem schuld sein, wenn mich jemand schlägt. Das ist dann die Entscheidung desjenigen, das zu tun. Aber was ich tun kann, ist rational mir überlegen, wenn ich das jetzt hier eskalieren lasse in meiner Wohnung, dann kriege ich keine Hilfe und dann wird es schwierig. Mhm. Na, dann ist es der vertraute Raum, in dem ich loslegen soll, mit jemand, das ist auch schwierig, weil es ja ein Beziehungsraum ist. Also rausgehen aus einer Sache ist manchmal wirklich schlau. Mhm. Ne? Also irgendwie versuchen, aus einer Wohnung rauszukommen. Wenn der mich jetzt angreift, dann wehre ich mich, das ist ja gar keine Frage. Aber ich könnte mich so wehren, dass ich trotzdem versuche, so schnell wie möglich abzuhauen. Also nicht wie draußen, ja, wo ich vielleicht auch versuche abzuhauen, aber ich versuche dann vielleicht eher doch erstmal ordentlich Druck zu machen, damit ich überhaupt abhauen kann. Hier ist es so, rausgehen und Öffentlichkeit schaffen ist für eine Beziehungstat immer eine gute Sache. Mhm. Also immer, wenn Öffentlichkeit hergestellt wird, ist man nicht mehr alleine und das hemmt so eine Taten. Ne? Mhm. Und wenn ich in so einer Beziehung stecke, sollte ich immer ein Notfallpack direkt im Flur liegen haben, dass ich nur noch greifen muss und dann bin ich draußen. Also man muss ein bisschen planen, wie man es macht. Ja. Aber insgesamt sind die toxischen Beziehungen ja auch ein psychisches Problem. Also das ist das größte Problem, was man hat. Mhm. Und dann würde ich Frauen immer empfehlen, dass sie versuchen, das therapeutisch zu bearbeiten. Also einfach mit einer Hilfe, wenn sie in so einer Beziehung stecken, herauszukommen. Und was ich finde ist, und das müssen wir erkämpfen, da hilft nichts, wir lassen die Frauen in dieser Gesellschaft einfach mit dieser Sache alleine und das geht einfach gar nicht. Ja. Das geht nicht. Und das, sage ich wieder, ist das Problem, dass wir Männer nicht begrenzen, aber Frauen, aber Männer begrenzen Frauen überall. Und das muss weg.
Ja,
also das muss eben einfach weg.
Viel davon ist genau das, dass es dieses aufmerksame, wache Umfeld braucht, das dann auch eben einschreiten kann auch. Und das ist auch eben, dass es nicht das Privatproblem dieser einen Person ist.
Es gibt gar kein privates Schlagwort. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht genau, was ein privates Problem sein soll. Also weiß ich nicht so genau. Also ich meine, ich kann privat mit dir einen Film angucken, dann bin ich halt nicht im Kino. Das ist privat. Das stimmt. Ich kann auch privat mit dir essen, weil wir beide hier essen wollen und nicht in der Kneipe essen wollen. Ja. Das ist schon so. Aber es gibt nicht, also die Probleme, die wir alle Menschen als Menschen untereinander in einer Gesellschaft haben, können gar nicht privat sein. Also das haben wir auch schon abgeschafft, ne? Das brauchen wir auch nicht wieder hervorholen. Das gibt's nicht. Also das hieß ja, das Politische ist privat, ne? Und das Private ist politisch. Ja, ist es.
Ist es.
Also, man hat ja auch geschafft. Vergewaltigung, ihr steht jetzt unter Strafe. Das heißt, wir haben es aus dem privaten Bereich herausgeholt, in den öffentlichen, wo es eigentlich auch hingehört.
Ja, und das sind eben diese Errungenschaften, die wir eben diesen Frauenbewegungen, deren Teil du bist, auch eben zum Verdanken haben
müssen. Und wir wollen noch mehr.
Ja.
Wir werden auf keinen Fall aufhören. Also, wir haben es überhaupt noch nicht erreicht, sondern wir wollen noch mehr. Es kann gar nicht sein, dass wir die Hälfte der Menschheit sind und kriegen nicht die Hälfte von all dem. Das gibt es nicht. Ich finde, wir müssen einfach mal größer denken.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort.
Sehr gerne.
Gut, also mit diesem schönen Schlusssatz beenden wir das Gespräch. Vielen Dank, Bärbel. Vielen Dank.
Ganz auf meiner Seite. Vielen Dank.
So, das war die 5. Folge von Die gefährliche Alte und für diejenigen von euch, die in Berlin leben und neugierig geworden sind auf Selbstverteidigung oder Karate oder Bärbel, verlinke ich im Infotext noch zwei Möglichkeiten, wo es Kurse von Bärbel zu besuchen gibt. Das ist einmal bei Schokosport und einmal bei Ki e.V. Es gibt aber mittlerweile in sehr vielen Städten Flinter-Selbstverteidigungskurse zum Beispiel. Also guckt euch bei euch zu Hause mal danach um. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir hallen noch viele Sätze aus diesem Gespräch nach. Zum Beispiel das Ding mit den Glaubenssätzen, so einer wie, es wird alles nur noch schlimmer. Solche Sätze behindern uns eher und es ist wichtig, dass wir, wie Bärbel sagt, nicht unter unseren Möglichkeiten bleiben. Auch wenn wir zwei Schritte vor und wieder einen zurückgehen. Wir bewegen uns ja doch weiter. Dass dieser Tanz oder Kampf aber auch Spaß macht, ich glaube, das spürt man sehr deutlich bei einer Person wie Bärbel. Für mich war das wirklich eine sehr, sehr schöne und wohltuende Begegnung mit einem Menschen so voller Lebensfreude und vor allem auch Neugier aufs Leben, was noch kommt, was es noch alles zu entdecken gibt. Zum Abschluss gehen wir jetzt auch wieder auf eine kleine Entdeckungsreise mit Velvet Something Super Dark, einer Berliner Künstlerin, die uns aus jeder Folge hinaus begleitet, und einem Auszug aus ihrem Track Dark Flower. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
Guten Tag. Die ehemalige Chefin des britischen Inlandgeheimdienstes Eliza Manningham Buller meint, dass sich England möglicherweise bereits im Krieg mit Russland befinde, wenn man sich das Ausmaß der Cyberangriffe, Sabotageakte und weiterer feindseliger Aktivitäten Moskaus gegen das Königreich vergegenwärtige. Ja, nichts ist unmöglich, so auch ein Krieg des Russen gegen die Engländerin. Als Beweis dafür werden 6 in England lebende Bulgaren zitiert, die in diesem Jahr in England inhaftiert wurden, weil sie einem Spionagering angehörten, der in ganz Europa, herumspionierte. Und zwar war die Spionage nicht etwa freundlich, wie dunemals als Barack Obama das Telefon von Angela Merkel abhören ließ, sondern ganz und gar feindlich. Weiter genannt wird ein Anschlag auf ein Lagerhaus, in welchem Ersatzteile für die Ukraine aufbewahrt wurden. Der Anschlag wurde offenbar auf Anweisung Russlands hin ausgeführt und 5 Männer wurden deswegen verurteilt. Was die Cyberangriffe angeht, so wurden offenbar vermehrt britische Unternehmen aufs Korn genommen und man geht davon aus, dass diese Angriffe mit einiger Wahrscheinlichkeit von russischem Territorium ausgehen. Und zu guter Letzt muss sogar noch der ehemalige FSB-Spion Litvinenko herhalten, den Wladimir Putin höchstpersönlich im Jahr 2006 vergiftet hat. Leider reicht das alles noch nicht aus, um den NATO-Verteidigungsfall auszulösen, einmal abgesehen davon, dass es mit ebenfalls einiger Wahrscheinlichkeit auch in Russland den einen oder anderen Spionagering gibt, der von westlichen, womöglich britischen Geheimdiensten gesteuert wird oder gar von chinesischen oder überhaupt vom US-amerikanischen, dem ja dank seinen Satelliten schon überhaupt gar nichts entgeht. Bei den Hackerangriffen handelt es sich um einen Sport, den man nur aus ideologischer Verblendetheit allein den Russen in die Schuhe schieben kann. Hier werden unterdessen ganz ansehnliche Geschäfte gemacht. Mit dem Hacken zum einen, mit seiner Abwehr zum anderen. Und vor allem im Geschäftsbereich hat das kaum etwas mit Russland zu tun, abgesehen davon, dass die entsprechenden Aktivitäten gerne in einem Raum angesiedelt werden, zu dem die Standorte der betroffenen Firmen weniger leicht Zugriff haben. Das kann durchaus Russland oder Weißrussland sein. Es kann sich aber auch um Vietnam oder Myanmar oder Madagaskar handeln. Etwas näher am Kriegsfall erscheinen mir da doch die 20 Drohnen, die in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Hier handelte es sich ganz offensichtlich nicht um Zufall, andererseits aber auch wiederum nicht so richtig um einen substanziellen Angriff auf Polen, denn die Drohnen waren unbewaffnet. Es war offensichtlich eine Provokation, die ich in den Rahmen der überwältigenden und unterdessen 250 Jahre alten russisch-polnischen Feindschaft stelle. Russland habe damit die NATO testen wollen, hieß es aus aller Munde im Westen. Gut möglich. Auch dass die Drohnen im dänischen Luftraum von russischen Schiffen ausgestartet sind, lässt sich nicht ausschließen, aber eben auch nicht beweisen. Und die vorübergehende Beeinträchtigung des Luftverkehrs lässt sich zum großen Missvergnügen der Polinnen auch noch nicht zum hinreichenden Grund für eine Kriegserklärung der NATO an Russland aufblasen. Dagegen springt ins Auge bzw. in die logischen Hirnschlaufen, dass sowohl im Fall Polen als auch im Fall Dänemark die Notwendigkeit einer effizienten Drohnenabwehr demonstriert wurde. Deshalb könnte es gut sein, dass mindestens in Dänemark ein türkisches Schiff ein paar Bayraktar in die Luft gesandt hat, damit die NATO möglichst schnell ihre Abwehrsysteme kauft. Hat man in Dänemark mal die Präsenz türkischer Schiffe in der Ostsee untersucht? Im besten Stil der Verschwörungstheorie kann ich hier vortragen, da man nichts davon gehört hat, muss es sich um diese Variante handeln. Also NATO-Erstschlag nicht gegen Russland, sondern gegen den Erdopampel und seinen Schwiegersohn Bayraktar. Vielleicht kann sich die NATO aber auch anderen Themen zuwenden und Venezuela und Kuba angreifen, auf welche das US-amerikanische Kriegsministerium unterdessen seine Energien konzentriert. Man ist sich in Fachkreisen nicht ganz einig über die Folgen einer direkten militärischen Intervention in den beiden Ländern, aber einig ist man sich in dem Punkt, dass man die Karibik als Einflusssphäre der Vereinigten Staaten betrachtet, wo sie tun und lassen können, was sie wollen, ohne dass man das gerade heraus als einen Krieg zu bezeichnen hat. Man räumt also den USA ganz selbstverständlich das Recht ein, ihre Interessen mit allen Mitteln zu wahren, wirtschaftlich, militärisch, mit Drohnen, Spionage, Hackering und allen anderen schönen Mitteln, während man Russland genau das gleiche Recht in Bezug auf die Ukraine verwehrt. Beziehungsweise man verwehrt es ihnen gar nicht, der durchschnittliche westliche Kopf zieht so etwas gar nicht in Betracht, nachdem es die Brühwurst José Barroso unter dem Einfluss des russischen Erbfeindes Polen nach dessen EU-Beitritt unternommen hat, die Ukraine aus eben diesem russischen Einflussbereich herauszueisen. Ich erwähne dies immer wieder, nicht weil es etwas an den Tatsachen ändern würde oder weil ich die russische Invasion beschönigen möchte, sondern weil ich auf die Schieflage aller Argumente in der sozialdemokratischen Medienlandschaft und auch in unseren Köpfen verweisen möchte. Solche Schieflagen dienen oft der Vorbereitung von Kriegen, einschließlich der Heraufbeschwörung ominöser Bedrohungen oder der Orakel von ehemaligen Chefinnen des britischen Inlandgeheimdienstes. Gott sei Dank ist das durchschnittliche Inlandpublikum in Europa weit entfernt vom Kriegseifer. Wie gesagt, die Polinnen einmal ausgenommen und in einem kleineren Ausmaß auch die baltischen Staaten. Dagegen bildet die Schließung der Lücken im Rüstungsbereich tatsächlich eine Pflichtaufgabe, wie sie sich in den letzten Jahren gezeigt hat. Ob es dafür einen bestimmten Anteil am Bruttoinlandprodukt braucht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es nicht für Stabilität sorgt, wenn zwei oder drei von fünf Parteien mit dem letzten Schnickschnack ausgerüstet sind und in der Lage sind, der Gegenpartei jederzeit und fast ohne Aufwand eine vernichtende Niederlage beizufügen. Hier bin ich unbedingt dafür, das Gleichgewicht des Schreckens und Abschreckens einigermaßen normal herzustellen. Dazu gehört übrigens auch die Präsenz im Himmel. Und hier spreche ich nicht von den Seelen der gefallenen Soldatinnen, sondern von den Satelliten mit dem ganzen Spektrum der militärischen und zivilen Nutzung. Europa befindet sich auch in diesem Bereich massiv im Rückstand. Dass einem das erst jetzt auffällt, hat selbstverständlich damit zu tun, dass man bis vor einem Jahr geglaubt hat, die Vereinigten Staaten würden bei den entsprechenden Aufgaben die Europäerinnen gleich behandeln wie das US-amerikanische Inland, was offensichtlich eine falsche Überlegung war. Daran muss man jetzt halt arbeiten. Daneben macht im Moment die Generation Z von sich reden, also die 15- bis 30-Jährigen. Nicht bei uns, bewahre, bei uns sind es laut der Bild-Zeitung eher die Gruftis, welche den Staat reformieren wollen. Na gut, die Meldung datiert vom März dieses Jahres, aber immerhin waren es der 78-jährige Peer Steinbrück, der 71-jährige Thomas de Maizière, der 61-jährige Andreas Voskuhle sowie als Jungspund die 53-jährige Julia Jäkel, welche einen Vorschlag zur Verschlankung, Verschnellerung und Verbesserung des Staates in den Ring warfen mit ein paar Vorschlägen, die sich durchaus ehrenwert anhörten, aber dann letztlich doch der Durchschlagskraft nur schon ins Kanzleramt ermangelten. In Nepal aber hat die Generation Z die korrupte Politik mindestens vorderhand gesprengt und das Parlament angezündet, sodass sich sogar der ehemalige König zur Ankündigung seiner Rückkehr ermuntert sah. Warum denn nicht, wenn es etwas hilft? Vorderhand haben sie jedenfalls die Regierung gestürzt. Auch in Indonesien kam es zu Demonstrationen, ebenso auf den Philippinen. Und man erinnert sich gerne an die Studentinnenproteste, welche letztes Jahr in Bangladesch zum Sturz der Regierung führten. Schon 2022 hatte die Aragalaya-Protestbewegung den Präsidenten von Sri Lanka hinweggefegt. Im Moment befindet sich Madagaskar im Aufruhr. Hier empört sich die Generation Z vor allem gegen die anhaltenden Versorgungskrisen im Energiesektor. Nach massiven Protesten und Plünderungen hat Präsident Rajoelina den Energieminister entlassen. Die Weltbank hat übrigens im Jahr 2022 geschrieben, dass gut 3/4 der Bevölkerung von Madagaskar unter der Armutsgrenze lebe. Kürzlich habe ich mal einen Blick in das Missy-Magazin geworfen, nicht zuletzt wegen des Titelbildes, auf dem die linken Fraktionsvorsitzende Heidi Reichenneck prangte. Wie dieses, fragte ich mich. In dieser Zeit von Weidelwahn, Söderwahn und überhaupt verbreitetem Wahnsinn gibt es ein Magazin für junge Frauen, das sich nicht scheut, eine Vertreterin der konventionellen linken Richtung zu zeigen? Ich habe auch einen Teil des Interviews gelesen und erinnere mich vor allem daran, dass Frau Reichenneck sagte, die Linke wolle den Fokus auf, na, was wohl, legen. Da war ich schon wieder unzufrieden. Ich brauche keine Partei, die ihren Fokus auf dies und jenes legt. Ich brauche eine Bewegung, welche eine Idee hat, welche Richtung man in der vollständig neuen Welt einschlagen könnte. Gegen Armut und hohe Mietpreise sind wir alle, mit Ausnahme der Immobilienbesitzerinnen, und sogar die sind gegen Armut, weil sie von reichen Menschen noch höhere Mieten abzwacken können. Ist ja logisch. Ich will nicht Fokus, ich will Perspektive. Und die finde ich offenbar auch bei der Linken nicht, wobei es ein Trost sein mag, dass man sie auch sonst nicht so einfach findet. Vermutlich ist dies ein Phänomen dieser Zeit, dass wir derart viele Umwälzungen zu verarbeiten haben und weiter auf uns zukommen sehen, dass wir gar nicht in der Lage sind, auf guten Grundlagen perspektivisch zu sprechen. Dementsprechend schießen ja auch die Hornochsen in vielen, ja in allen Beziehungen ins Kraut. Das Angebot an Idioten ist so groß wie vielleicht noch nie in der Geschichte. Wenn man das etwas entspannter anschaut, kann man sich daran sogar vergnügen. Aber irgendwann sollte wiederum perspektivisch wieder einmal die Vernunft einen Auftritt auf der Weltbühne haben. Das würde ich auch der Linken raten, dass sie nicht den Fokus auf dieses oder jenes setzt und dann je nach Stimmungslage im Land herumschiebt, sondern dass sie ganz nüchtern und auch nicht verblendet von der eigenen Herkunft und Programmgeschichte ein paar hübsche Aussagen in die Welt setzt auf der Grundlage der Feststellung, dass die Armut bei uns in der Praxis abgeschafft ist, dass uns technische Hilfsmittel zur Verfügung stehen und laufend weiter entstehen und verfeinert werden, von welcher keine Denkerin der vergangenen 10.000 Jahre je geträumt hätte und. Immerhin, das Missy-Magazin hält sich offenbar weiter am Markt, auch mit Formaten wie dem Missyverse oder sogar einem Podcast mit dem schönen Namen Pissy. Ich überlege mir, ob ich hier nicht bei Gelegenheit mal ein Abonnement abschließe. Guten Tag.
Wuss Herzach, wie geht's? Manischma. Die Sendung mit Schwerpunkt auf alles Mögliche. Jeden ersten Dienstag im Monat zwischen 20 und 22 Uhr im FSK. Am Mikrofon Shai. Ich bin deutsch, israelisch, jüdisch und kann nichts dafür. Vus Herzach ist jiddisch und bedeutet auf Hebräisch Manishma und auf Deutsch wie geht's. Diesen Namen habe ich gewählt, weil ich in der Sendung über meine Gefühle, meine Gedanken und Themen, die mich beschäftigen, sprechen will. Mal aus israelischer, mal aus deutscher, mal aus jüdischer Sicht, aber immer aus der Sicht eines Menschen. Heute begrüße ich bekannter und unbekannterweise alle Menschen, die mir zuhören. Solltet ihr also das Bedürfnis haben, mir eine Frage zu stellen, oder vielleicht meine Meinung in Frage zu stellen, oder ihr habt Lust, euch mit mir zu unterhalten, oder mir einfach Witze erzählen wollen, so könnt ihr das alles tun unter folgender Mailadresse: wus@fsk-hh.org. Ich wiederhole: vus@fsk-hh.org. Diese Sendung habe ich aus unterschiedlichen Gründen vor 2 Tagen aufgenommen. Zurzeit kommen täglich neue Nachrichten bezüglich des palästinensischen-israelischen Konflikts. Wenn sich also etwas in den letzten 2 Tagen veränderte, habe ich es hier nicht berücksichtigt. In Kanada wird ein israelischer Film, der die Geschichte eines Vaters, der seine Familie am 7. Oktober 2023 rettete, aus dem Filmfestival ausgeladen, weil angeblich die Urheberrechte für verwendete Mitschnitte, die Terroristen während des Massakers aufgenommen haben, nicht geklärt sind. Nur unter Protest wird die Forderung zurückgenommen. In Deutschland veröffentlichen Kulturschaffenden einen offenen Brief an den Bundeskanzler, in dem sie einen Stopp der Unterstützung für Israel fordern. In Hollywood haben mehr als 4000 Filmschaffende unter dem Namen Film Workers for Palestine eine Petition unterschrieben, in der sie einen Stopp der Zusammenarbeit mit der israelischen Filmindustrie fordern. In Diktaturen werden bekanntlich Menschen, die sich öffentlich gegen die Regierung stellen, bestraft. In Demokratien hingegen habe ich mir gedacht, ist es anders. Aber anscheinend ist es nur andersherum, wie zum Beispiel kürzlich, als die Münchner Philharmoniker von einem Musikfestival in Belgien ausgeladen wurden, weil sich ihr in Deutschland lebender israelischer Dirigent und zukünftige Chefdirigent Lahav Shani nach Meinung der Veranstalter in der Öffentlichkeit nicht deutlich genug gegen die israelische Regierung geäußert hat. Wo waren eigentlich all die, die heute so sehr für Palästina und so sehr gegen Israel sind, als zum Beispiel im April 1994 einen Genozid in Ruanda stattfand? Oder als im August 2014 der Genozid an der jesidischen Bevölkerung stattgefunden hat? Oder als im selben Jahr die Russen sich mal ebenso die Krim einverleibt haben? Irgendwie scheint mir das Ganze nicht ganz koscher zu sein. Mich lässt das Gefühl nicht los, dass der Antisemitismus, der nie weg war, salonfähiger wird. Und ich meine hier definitiv nicht nur den rechten Antisemitismus. All die, die Juden und Israelis hierzulande, in Europa und weltweit, für das, was in Gaza stattfindet, verantwortlich machen, Wann habt ihr irgendeinen Muslim hierzulande für das, was in anderen muslimischen Ländern passiert? Oder für das, was muslimische Länder andersgläubigen Menschen antun, verantwortlich gemacht? Was sind die Lieblingsbegriffe wie Vielfalt, Diversität, Toleranz und Gerechtigkeit noch wert, wenn Menschen für Taten anderer hinhalten müssen? Was sind Aussagen wie "Wir sind gegen Gewalt" oder "Der Konflikt soll diplomatisch gelöst werden" noch wert, wenn Gewalt als Erpressung angewendet wird